Deutschlandfunk, Querköpfe.
Was machst du denn so, fragt sie. Kabarett, antworte ich wahrheitsgemäß.
Cool.
So richtig mit schwarzem Gürtel?
Gäbe es nicht nur für Karate, sondern auch für die ausgefeilte Kampfkunst der Kabarettisten schwarze Gürtel, Nektarios Vlachopoulos wäre sicher einer ihrer Träger. Der ehemalige Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund, wie er es ausdrückt, ist seit 2008 auf deutschen Bühnen unterwegs und hat mehrere Landesmeisterschaften im Poetry Slam gewonnen. Inzwischen hat er auch als Kabarettist schon eine kleine Pokalsammlung, denn Vlachopoulos hat nicht nur von Lehrer auf Slam-Poet umgeschult, sondern auch von Slam-Poet auf Kabarettist. Anscheinend lernt der Mann lieber als zu lehren. Seit Ende Juni ist Nektarios Vlachopoulos wieder unterwegs. Endlich, sagt er. Denn auf der Bühne zu stehen habe er so sehr vermisst, dass ihn zeitweilig existenzielle Fragen beschäftigten. Und wenn man daran gewöhnt ist, dass einem Menschen bei der Arbeit zuschauen, vermisst man auch die.
Ja, natürlich habe ich auch das Publikum vermisst, aber vor allem habe ich die Lebensaufgabe vermisst. Also, dass ich das Publikum dann nicht mehr hatte, hat mir den Zweck genommen. Und ich habe auch gedacht, ich habe meine Superkraft, vor Leuten zu stehen, verloren. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Also es ist ganz, ganz seltsam, in diesem Beruf 3 Monate lang nichts zu machen. Vorher bin ich auf die Bühne gegangen, habe nicht groß darüber nachgedacht, dass da Leute sitzen. Und jetzt war es mit einem Mal so, oh mein Gott, da hören mir ja Menschen zu. Was erzähle ich denen denn? Ist das überhaupt gut, was ich erzähle? Also,
ist es, wie Sie gleich hören werden. Vorher aber gibt es zur Orientierung einen kurzen Ausschnitt seines ersten vorherigen Programms mit dem Titel »Niemand weiß, wie man mich schreibt«.
So einen richtigen Inhaltskern hatte das erste Programm noch nicht. Es war quasi so ein kleines Best-of von 8 Jahren Poetry Slam. Und dann ist irgendwann mal so eine Art Rahmen auf der Bühne entstanden, aber nicht vorher so geskriptet. Wenn was funktioniert hat, dann habe ich das halt einfach beim nächsten Mal wiederholt. Also ich musste das erste Programm nie schreiben.
Und damit starten wir die 5. und vorletzte Ausgabe unserer Querköpfe-Sommerreihe, in der wir Ihnen aktuelle Programme von Kabarettistinnen und Kabarettisten vorstellen, für die es sich lohnt, so schnell wie möglich wieder in die Theater zu gehen. Denn rege Besuche der zahlreichen Bühnen und Theater sind die beste Art, die durch Corona existenziell bedrohte Kulturlandschaft zu unterstützen. Durch die Sendung führt sie Luigi Lauer.
Herr Vlachopoulos. Ja, Ferhat? Herr Vlachopoulos. Kann ich kurz aufs Klo gehen? Naja, in 5 Minuten ist Pause, kann das nicht warten, aber ich muss groß, Herr Vlachopoulos. Na, meinetwegen, dann geh halt. Als Slam-Poet habe ich mich immer gefreut, wenn mich Menschen auf der Straße wiedererkannten und auf meine Arbeit ansprachen. In meinen 9 Jahren als Bühnenpoet ist das 3-mal passiert. Seitdem ich Lehrer bin, hat meine Prominenz zumindest in meiner Stadt ein ganz neues Level erreicht. Herr Vlachopoulos, ich habe Sie im Fitnessstudio gesehen. Das war ich nicht, lüge ich. Aber ich habe doch gesagt, er war das nicht. Doch. Doch, doch. Ich habe Sie auf Handelbank gesehen. Sie haben keine Luft mehr gekriegt. Sie hatten genau die gleichen gepunkteten Socken an wie jetzt. Schlag das Buch auf Seite 72 auf, rette ich mich wie immer, und wie immer schlägt niemand das Buch auf Seite 72 auf. Welche Seite sollen wir aufschlagen? 72. Kurze Pause. Welches Buch sollen wir aufschlagen? Das Deutschbuch. Leerer Blick. Kurze Pause. Was sollen wir machen? Das Deutschbuch aufschlagen auf Seite 72. Etwas längere Pause. Herr Vlachopoulos. Ich habe mein Deutschbuch nicht dabei. Na, dann guck halt bei deinem Nachbarn rein, sage ich. Kurzer Augenkontakt mit dem Nachbarn. Wieder Pause. Herr Vlachopoulos. Ich hasse den. Immer wenn ich denke, die Jugend von heute bestünde nur aus hirnverbrannten TV-Sklaven und Internet-Zombies mit der Konzentrationsfähigkeit einer Stubenfliege, die versucht, ein Gebäude durch ein geschlossenes Fenster zu verlassen, erinnere ich mich an meine eigene Schulzeit zurück und stelle zufrieden fest, dass sich rein gar nichts verändert hat. Vielleicht sind die Schüler sogar ein wenig schlauer geworden. Zumindest haben sie mehr Apps als wir damals. Außerdem sind meine Schüler sehr wohl interessiert, wenn auch an den falschen Inhalten. Herr Vlachopoulos, was verdienen eigentlich Lehrer? Das tut nichts zur Sache, Ugur. Habe Sie schon um 12 Feierabend oder was? Nein, habe ich nicht, sage ich. An diesem Tag habe ich um 10:30 Feierabend. Gebe das aber nicht zu. So wenig es mir auch gelingen mag, meine Schüler für den Geist der Sturm- und Drangzeit zu begeistern, so sehr haben sie sich in den Kopf gesetzt, alles über mein Privatleben ans Tageslicht zu befördern. Herr Blachoplus, was ging eigentlich so bei Studiere? Sie habe bestimmt gegeben, oder? Komm, sag doch, Bruder. Meine Schüler denken aus irgendeinem Grund, mein Studium hätte nur aus Trinken, Feiern und dem Schwänzen von Seminarveranstaltungen bestanden, aber ich habe damals auch viel Computer gespielt. Glückliche Zeiten waren das. Es ist schon komisch, Lehrer zu sein. Man geht auf die Schule und denkt, dass das ganze Leben noch vor einem liege, dass alle anderen scheiße und man selbst ziemlich tadellos sei. Dann geht man studieren und denkt, dass der größte Teil seines Lebens noch vor einem liege, dass die meisten anderen echt scheiße und man selbst ein ziemlich korrekter Typ ist, der manchmal falsch verstanden wird. Und irgendwann geht man arbeiten und merkt, dass alles scheiße ist. Die einen, die anderen, man selbst, das Leben und überhaupt vor allem die anderen. Sonst ist eigentlich alles beim Alten. Ich würde nicht sagen, dass mein Job mich verändert hat. Ich trage immer noch hippe Stiefel, spiele gerne Half-Life und höre immer noch angesagte Bands wie die Strokes oder Franz Ferdinand. Ne? Wen? Fragt das Mädchen mit dem Nasenpiercing. Sie hat noch nie von diesen Altmännerbands gehört. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du studierst, bohrt sie nach. Es ist Punkt 12.30 Uhr. Ein betrunkener Maschinenbaustudent hat Chop Suey von System of a Down in die Playlist gezogen und alle betrunkenen Nerds singen auf einmal schief und durcheinander. Wake up! Make up! Ach so, ja, ich bin arbeitslos, höre ich mich sagen, damit sie nicht auf die Idee kommt, weitere Fragen in diese Richtung zu stellen, als ich plötzlich aus der anderen Ecke des Raumes eine vertraute Stimme vernehme. Herr Vlachopoulos, dröhnt es durch meinen Gehörgang. Und ich verstecke meine Zigarette in meinem Bier. Herr Vlachopoulos, darf ich kurz aufs Klo gehen? Ferhat, wir sind auf einer Party, sage ich, aber ich muss groß, Herr Vlachopoulos, sagt Ferhat. Na, meinetwegen, antworte ich und trinke mein Bier aus. Vielen Dank.
Dankeschön. Solche Stellen aus dem alten Programm von Nektarios Vlachopoulos machen verständlich, warum der Mann es als Lehrer nicht lange ausgehalten hat und lieber ins richtig lustige Fach gewechselt ist, das Kabarett. Leider kein Pflichtfach in der Schule. Die Kabarettistin und Autorin Sarah Bosetti ließ kürzlich verlauten, sie vermisse Menschen und dass sie nie gedacht hätte, dass sie das einmal sagen würde. Und wie geht es, Nektarios Vlachopoulos?
Es ist wirklich krass, wie es einem erst dann auffällt, wie wichtig eigentlich Begegnungen und Freundschaften und ja, einfach so andere Menschen einem dann doch sind, wie sehr das die Lebensqualität einfach beeinflusst. Mir ging es da auch so.
Und wenn dann die Berufsausübung nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich ist, sieht es ganz schnell finster aus.
Ich habe auch über Aufhören nachgedacht. Noch bin ich nicht so weit, aber viele Kolleginnen und Kollegen schon.
Immerhin bliebe ihm der krisensichere Lehrerberuf.
Das wäre ein immer noch recht angenehmes Worst-Case-Szenario, formulieren wir es mal so. Also es wäre okay für mich. Noch lieber würde ich irgendwie dann einen anderen kreativen Job machen, ich weiß nicht, als Redakteur oder sowas. Also momentan suche ich noch keine Alternative.
Ein ganz klares Jein ist der Titel des neuen Programms von Nektarios Vlachopoulos. Und es ist kein Resteessen.
Ist es nicht. Ich wollte um jeden Preis vermeiden, dass ich quasi meine zweitbesten Slam-Texte dann zu einem Programm verpacken muss. Deswegen habe ich das von null geschrieben. Und ja, das war dann eben das erste Mal, dass ich ein ganzes Programm schreiben muss. Und das hat mich viele schlaflose Nächte gekostet. Aber letztendlich bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Und mir macht das mehr Spaß als das erste Programm.
Und worum geht es?
Das eine Kernthema gibt's nicht, aber also es erzählt schon eher eine Geschichte als das erste Programm. Die einzelnen Nummern nehmen auch aufeinander Bezug und es geht um gesellschaftliche Themen, es geht um private Themen. Ich habe auch wie im ersten Programm so ein bisschen Spielarten vermischt, es kommt auch ein bisschen Lyrik drin vor. Ich lese auch noch ein paar Texte, aber es ist auch mehr Stand-up-Material drin als beim ersten Programm.
Deutschlandfunk zeichnet diese Show heute Abend auf, das heißt, ihr werdet alle im Radio zu sehen sein. Das wird richtig geil. Und Und damit es eine richtig schöne, dufte Partyaufzeichnung wird, würde ich sagen, machen wir so ein kleines Warm-up, vielleicht auch als kleine Info für die Radio-Zuhörer. Wir haben heute hier in Lutherstadt-Wittenberg ein Mehrgenerationenpublikum. Das freut mich immer sehr, ne, wenn einfach so alle Generationen dabei sind. Und wir machen mal so ein kleines Warm-up. Ich würde mal gerne testen, welche Energie so von welcher Generation hier auf die Bühne rüberströmt. Wir machen das folgendermaßen. Alle Menschen hier im Saal, die das 50. Lebensjahr erreicht und oder überschritten haben, geben sich bitte einmal kurz zu erkennen, und zwar folgendermaßen. Ich zähle bis drei und ihr ruft dann bitte alle gleichzeitig, gibt's den Anorak auch in beige? Schön, ich sehe, ihr seid einverstanden. Sehr schön, ja gut. Also, eins, zwei, drei. Gibt's den Anorak auch in beige? Oh, fantastisch. Oh, so schön. Also richtig Kraft in der Lunge, ne? Also schön, betrachtet euch als negativ getestet. Super, fantastisch. Gut, wir gucken mal, was die mittlere Gruppe so drauf hat. Ne? Also sagen wir mal 30 bis 50, alle 30 bis 50-Jährigen hier im Saal. Wieder gleiches Spiel, ich zähle bis drei. Ihr ruft dann aber bitte, Schatz, ich finde, wir sollten uns auch mit anderen treffen. Ja, ihr versteht, gut. Eins, zwei, drei. Ich habe eine Person deutlich rausgehört. Schön. Ja, ich bin jemand anderes. Hi. Nee. Gut, das war schon, war auch sehr, sehr, sehr gut. Ne? Klingt auch gut. Wir gucken mal, was die jungen Leute drauf haben. Alle Leute unter 30, nochmal selber Ablauf. Ich zähle bis drei, ihr ruft dann alle bitte wie aus einem Mund. Die Renten sind sicher. Okay. Eins, zwei, drei. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Du hast eine große Verantwortung, meine Liebe. Die Menschen hier bauen auf dich. Ja, schön, dass es euch gut geht. Schön, schön, schön. Dann können wir ja loslegen. Ja, also mir persönlich ging es jetzt bis vor kurzem nicht so gut, muss ich sagen. Also ich habe die Quarantänezeit nicht so gut weggesteckt. Ich bin es einfach gewohnt, viel unter Menschen zu sein. Und diese Isolation hat mich total fertig gemacht. Ne? Also total verrückt gemacht auch. Ich habe angefangen, ganz seltsame Sachen zu machen. Irgendwann habe ich bei den Zeugen Jehovas geklingelt. Gefragt, ob die eine Minute Zeit für mich haben. Hatten die keinen Bock drauf. Einfach Tür puff, zu. Ja, ich hab auch sehr viel im Internet bestellt. Einfach aus Langeweile. Unglaublich viel Kram bestellt, den ich nicht brauche. Gut, immerhin, ich habe irgendwann rausgefunden, wie ich günstigen Kram im Internet finde. Und zwar ist mein Trick folgender. Ich gucke einfach, dass bei eBay am Ende der Anzeige draufsteht, genau das Richtige für Bastler. Das ist mein Trick. Also da kann man, also wenn das draufsteht, genau das Richtige für Bastler, kann man richtig Geld sparen im Netz. Ich bin jetzt auch so ein richtig kleiner Heimwerker geworden. Ne? Also hab mir so einen alten Röhrenfernseher gekauft. Ja, hab so ein bisschen dran rumgebastelt. Ja, bisschen Goldlack, bisschen Glitzer, zack, Buchstütze. Ja. Hab dann so einen alten Außenbordmotor restauriert. So eine Viertakter, 2,5 PS. Bisschen Goldlack, bisschen Glitzer, zack, Buchstütze. Super, also ist wirklich, also sieht scheiße aus, ja, aber ist praktisch, kann man Bücher stützen mit. Ja, ansonsten ist jetzt auch wegen Corona mein Urlaub ins Wasser gefallen. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich war seit 7 Jahren, war ich nicht mehr im Urlaub. Ich habe mich so drauf gefreut, in Urlaub zu fahren. Gar nicht wegen des Urlaubs, sondern ich habe mich darauf gefreut, zurückzukommen und damit anzugeben, dass ich im Urlaub war. Weil normalerweise ist es immer andersrum. Ich gehe halt nie in Urlaub und ich hasse es, wenn ich Menschen treffe, die gerade vom Urlaub zurückkommen. Ich finde es furchtbar. Ne? Weil, ja, dann muss ich fragen, wie es war. Ja, ich habe mal in Mannheim am Hauptbahnhof habe ich mal so einen alten Studienkollegen von mir getroffen, habe den gesehen. Oh Mensch, Jens, gut siehst du aus, bist so schön braun. Und gerade habe ich es gesagt, da habe ich gemerkt, das war ein Fehler. Er meinte er, ja, ich war gerade im Urlaub in Laos und in Thailand und in Vietnam. Und dann erzählt er mir eine halbe Stunde lang, wo ich überall nicht war. Ja, und er erzählt es mir nicht nur, er zeigt mir auch noch Fotos davon. Ja, nur für den Fall, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwo auf der Welt schöner ist als am Mannheimer Bahnhof. Das ist so ein Nachteil der modernen Technik, oder? Dass alle immer ihre Urlaubsfotos dabei haben. Früher hast du so eine Einladung zum Dia-Abend bekommen. Na, wusstest du Bescheid, 24. Januar habe ich Magen-Darm. So. Ja, heute ist überall Dia-Abend, immer. Stehst am Bahnhof, pass kurz nicht auf, zack, Dia-Abend. Ja, und dann ging seine Dia-Show los. So, pass mal auf, also, hier warst du nicht, da warst du nicht, da warst du nicht, da warst du nicht. So, ich war da, du nicht, freu dich. So. Und er zeigt mir nicht nur Fotos von irgendwelchen Orten, an denen ich nicht war. Er zeigt mir auch noch Fotos von wildfremden Menschen. Warum? Ich kenne die nicht. Guck mal, das hier ist Jerome. Mit Jerome haben wir eine Kanutour gemacht. Der ist total verrückt, der Typ. Den müsstest du echt mal kennenlernen. Ich denke mir, warum soll ich Jerome kennenlernen? Ja, und vor allem, wie soll ich Jerome kennenlernen? Vielleicht ist er gar nicht mehr in Thailand, ne, beim Kanufahren. Vielleicht ist er jetzt in Grönland. Ja, beim Robbenkeulen. Ja, aber Jerome weiß man nie. Er ist total verrückter Typ. Aber das Schlimmste an seinen Ausführungen war, er hat nicht irgendwie die wesentlichen Stationen seiner Reise aufgezählt. Also ich war in Bangkok und am Königspalast, sondern der hat alles erzählt. Jeden Reiseschritt chronologisch. So, und dann sind wir mit dem Flugzeug losgeflogen. Und dann sind wir mit dem Flugzeug am Flughafen gelandet. Und dann wird es immer schneller und emotionaler. Ja, und dann sind wir mit dem Bus in die Stadt reingefahren. Und ich habe noch zu Marius gesagt, stell dir mal vor, die haben irgendwas mit der Reservierung vercheckt. Dann kommen wir da an. Dann meinen die, ja, wir haben leider nur ein Zimmer für sie gebucht. Mussten wir zu zweit auf einer Matratze schlafen. Und ich denke mir so, halt dein Maul. Also ich mache es ja mittlerweile so, wenn Leute mir zu lang von ihrem Urlaub erzählen, erzähle ich denen einfach genauso lang, was bei mir passiert ist, während die weg waren. Alles. Chronologisch. Ja, und dann bin ich bei mir zu Hause aufgewacht. Ich hatte eh schon die Miete für einen ganzen Monat überwiesen. Bin ich einfach noch ein bisschen länger geblieben. Guck mal, hier ist ein Foto von einem Fußgänger. Keine Ahnung, wer das ist. Aber der ist verrückt. Den sollten wir mal Jerome vorstellen. Ich finde ja alle Urlauber bescheuert. Ich finde Pauschalurlauber völlig bescheuert. So Menschen, die ihre Hotelanlage nur verlassen, um Souvenirs zu kaufen. Also Menschen wie meine Eltern. Meine Eltern lieben kitschige Souvenirs. Egal, wo die hinfahren, die bringen ein Souvenir mit. Kitschiges, immer. Ja? Hier, Schneekugel aus Paris. Schneekugel aus Moskau. Schneekugel aus Sydney. Ich habe keine Ahnung, warum es gibt. Es schneit nicht in Sydney. Keine Ahnung. Ich habe das Ding stehen. Ich weiß nicht. Aber noch weniger als Pauschalurlauber verstehe ich Backpacker. Ne, Rucksackurlauber. Was soll das denn? So möglichst schwere Rucksäcke schleppen? Über möglichst weite Strecken, ne, am besten da, wo es heiß und gefährlich ist. Ich habe eine Freundin, die immer so einen Quatsch macht, die hat sich neulich aus Bolivien gemeldet, meinte, hey Necki, ich hoffe, bei dir ist alles klar. Wir sind gestern überfallen worden, aber naja, das passiert hier halt ab und zu. Ab morgen laufen wir 3 Tage lang durch eine Salzwüste. Ich habe ein bisschen Fieber, aber sonst ist total schön hier. Was zur Hölle? Ja, da habe ich auch gedacht, also irgendwie vor mich hinseuchen, mich überfallen lassen und irgendeine grindige Gegend anstarren, kann ich auch in Wuppertal. Muss ich nicht nach Bolivien dafür? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach diese ganzen Naturliebhaber nicht. Was wollen denn die Leute immer in der Natur? Die Menschheit baut doch aus gutem Grund seit Tausenden von Jahren Städte, nämlich um die Natur möglichst aus den Städten rauszuhalten. Aber alle finden Natur immer so geil. Ich meine, ich habe dann Natur auch mal eine Chance gegeben. Ne? Bin hochgefahren auf die Schwäbische Alb, habe eine Kuh getroffen. Ganz ehrlich, wir hatten nichts gemeinsam. Ja, also vollkommen unterschiedlich gelagerte Interessen. Also, ja, die hat sich für ihren Kuhkram interessiert, was ich, so Grasen und so ein Quatsch. Ja, kannst mich jagen mit, ne? Interessiert mich nicht. Ich interessiere mich für so Menschensachen, Menschenthemen, ne? Kühe essen, darüber können wir reden. Ja, und dann immer diese Aussicht. Oh, genieß doch mal die Aussicht. Ich meine, Aussicht ist ganz nett, aber Freunde, so, habt ihr schon mal Netflix ausprobiert? Bei Netflix hast du alles. Geile Aussicht, mit Handlung, Berge, Wälder, Strände, ohne Sand in der Arschritze. Ist toll. Ja, bin am selben Tag bin ich noch wandern gegangen, ne? Aussicht genießen. Also war schön, die Aussicht. Aber das Problem mit Aussicht im echten Leben ist, die bleibt die ganze Zeit gleich. Ne? Nach 20 Sekunden wusste ich Bescheid. Gut, so sieht die Aussicht aus. Ist gespeichert. Bin noch eine ganze Woche hier. Mal gucken, was auf Netflix kommt. Urlauber, ey, also diese Natur, also diese Naturliebhaber, das sind auch so Menschen, die einfach ein Problem mit sich haben. Deswegen flüchten die in die Natur, glaube ich. Ne? Weil, also, und dort, wenn die dort jemanden wie sich selber treffen, regen die sich auf. Das, ne? Die kommen dann zurück vom Urlaub und sagen, ach du, ganz toll, ganz toller Ort, wunderschön, weißt du, was genervt hat? Da waren Touristen. Ne? Macht man doch sonst auch nicht. Stellt euch mal vor, wir würden das heute so machen. Du, ich war im Kabarett, so ganz tolles Programm, weißt du, was genervt hat? Da waren Zuschauer. Gerade Backpacker glauben ja, sie selber wären keine Touristen. Setzen sich so eine einheimischen Maske auf, lernen 2-3 Fetzen Spanisch und glauben dann, die richtigen Einheimischen würden den Unterschied nicht bemerken. Also sag mal, nein, Noah Pascal, du bist nicht einheimisch. Du bist immer noch deutsch. Du bist so deutsch. Du sagst zwar gracias und buenas noches, aber dein North Face-Rucksack und deine Jack-Wolfskin-Jacke sagen, hey Littler, wo geht's denn jetzt zum Puff nach Barcelona? Aber am allerschlimmsten finde ich die Pappnasen, die komplett erleuchtet aus dem Urlaub zurückkommen. Oh, du kannst dir ja nicht vorstellen, wie arm die Leute da sind. Ja, die haben nichts. Kein iPhone, kein iPod, kein iMac, kein MacBook Pro, kein iPad Lightning-Kabel, aber die sind glücklich. Ja, die haben keinen Stress, die haben keine Termine, nur Trinkwassermangel. Ja, da, also wirklich, also diese Romantisierung von Armut, da könnte ich nur kotzen, als hätten sich irgendwelche armen Schweine in den Slums von Bangladesch dazu entschieden, arm zu sein. So Wohlstand, das wäre viel zu anstrengend. Nö, immer die ganzen Termine und das sinnlose Rumgefresse. Und dann brauche ich noch ein iPad und ein iPod und ein iPad Lightning-Kabel. Nee, ich bleibe bei meinem Heilfasten. Ist eine tolle Kur. Ja, aber der springende Punkt ist, faul sein ist was absolut Wunderbares. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit mir das spart. Also Faulheit zu verurteilen, ist töricht. Faulheit hat nämlich die Menschheit zu dem gemacht, was sie heute ist. Ja? Also stellt euch mal vor, die Höhlenmenschen hätten Faulheit so verurteilt, wie wir es heute tun. Also Jens, dieser olle Tu-dich-gut, hat jetzt das Rad erfunden. Er rollt den ganzen Tag seinen Krempel durch die Gegend, faule Sau. Ich trage meine Steine schön weit auf dem Rücken, wie ich es gelernt habe. Ich meine, jeder einzelne technologische Fortschritt, der je errungen wurde, entspringt doch einzig und allein dem Wunsch, weniger zu arbeiten. Kraftwerke, Werkzeuge, Autos und auch die größte aller menschlichen Errungenschaften. Der Thermomix. Ja, also die Welt wäre ein viel besserer Ort, wenn alle mal ein bisschen fauler wären. Ja, Böses zu tun ist total anstrengend. Da habt ihr versucht, mal so einen Nazi-Aufmarsch zu organisieren? Da werden einem nur Steine in den Weg gelegt. Man muss so viel beachten. Ne? Erstmal die ganzen Fackeln besorgen, ne? Kaltwachsstreifen für die Glatzen. Dann gibt es Ärger mit der Brandschutzordnung, hier, Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutz, ja. Nee, ich bleib dabei. Ne? Also Faulheit lasse ich nichts drüber kommen. Gut, es gibt Ausnahmen, klar. Die Liebe, das ist die große Ausnahme. Man sollte in der Liebe auf gar keinen Fall zu bequem werden. Und ich habe mir das zu Schulden kommen lassen und jetzt habe ich den Salat. Ich habe jetzt das Größte und Beste und Wertvollste in meinem Leben verloren. Die Frau meiner Träume. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ja, andere machen es für einen Applaus, ich mache es für das. Danke. Ja, ich habe die Frau meines... Also die habe ich vorgestern auf einer Zugfahrt kennengelernt. Und ich schwöre euch, also wir waren füreinander bestimmt, wirklich. Also das war sie. Ich habe die da gesehen, also wirklich, diese Erscheinung, sie war wirklich perfekt, makellos. Ne? Mund, Nase, Ohren, alles da. Und sehr schön umgesetzt auch. Aber das Problem war, der Zug war voll. Der war total voll. Ich musste irgendwie auch in der Mitte des Ganges stehen. Und sie hat mich angelächelt und ich wollte sie unbedingt ansprechen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte sie nicht ansprechen, weil ich einfach, also so ein Zug, so ein überfüllter Zug, was willst du denn da sagen? Alles, was du da sagst, klingt total dumm. Wie willst du da jemanden ansprechen? So, yo, bist du öfter hier? Und mein Herz hat gepocht wie wild. Mein Herz die ganze Zeit, pom, 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 sprich sie an, sprich sie an, sprich sie an, sprich sie an. Und mein Kopf die ganze Zeit, auf gar keinen Fall ansprechen, nicht ansprechen, nicht ansprechen, nicht ansprechen. Und dann ging es die ganze Zeit hin und her. Ne? Kopf, Kopf, nein, Herz, ja, Kopf, nein, Herz, ja, Kopf, nein, Herz, ja, Kopf, nein, Herz, ja. Und dann irgendwann hat sich mein Herz aber durchgerungen. Mein Herz hat allen Mut zusammengefasst, hat zu mir gesprochen, hat gesagt, hey, weißt du was? Scheiß drauf. Du zählst jetzt einfach bis drei und dann fragst du einfach nach ihrer Handynummer. So, 1, 2, 3, go! Und mein Kopf so, Abbruch, 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 Abbruch. Und dann stand ich vor ihr und sagte nur so. Und sie hat mich angelächelt mit dem schönsten Lächeln der Welt und ihr Blick hat gesagt, hey, sag kein Wort. Ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Und dann hat sie mir ihren Sitzplatz angeboten. Und man konnte richtig sehen, wie zufrieden sie mit sich war, einem Menschen mit Behinderung geholfen zu haben. Er war nicht mein bester Flirt. Aber auch nicht mein schlechtester. Ja, aber also, es hätte auch schlimmer kommen können. Ne? Ich meine, also so konnte ich wenigstens den Rest der Fahrt sitzen. Blöd war nur, ich war jetzt in dieser Rolle drin. Musste alle 5 Minuten so bop, 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 bop. Seitdem lässt es mir keine Ruhe. Was ist da schiefgelaufen? Warum konnte ich sie nicht einfach nur nach ihrer Nummer fragen? Ne? Ich meine, klar, höchstwahrscheinlich hätte es nicht geklappt. Aber wer weiß, vielleicht hätte es ja auch geklappt. Ne? Vielleicht saß sie die ganze Zeit da und hat gedacht, oh mein Gott, da steht der schönste Mann der Welt. Schade, dass der so sabbert. Ja, wahrscheinlich wäre es voll in die Hose gegangen, aber wäre doch nichts dabei gewesen. Ne? Also ich habe sehr viel drüber nachgedacht, was mich da gehindert hat und ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Ich glaube, ich weiß, woran das lag und ich glaube, es geht uns allen hier so, dass wir so erzogen wurden und so konditioniert wurden, dass wir immer funktionieren wollen, immer funktionieren müssen. Ne? Wir sind irgendwie so Gefangene in so einer Funktionierspirale und ich glaube, unser Verstand steht unserem Glück im Weg und ich glaube, dass die Menschen am glücklichsten sind, die ab und zu mal irrational handeln. Ja, also Menschen, die einfach nicht nachdenken, sondern handeln. Ja, so dumme halt. Und ein zugegebenermaßen etwas dümmlicher Freund sagte mal einst, wer zu dumm ist, um gut im Klugsein zu sein, der muss eben gut im Dummsein sein. Ich meine, ja, was hätte er auch sonst sagen sollen? Der Junge war blöder als ein Sack Zement im Regen. Aber bei aller Unbeholfenheit strotzten seine Worte auf ihre ganz eigene Weise nur so vor salomonischer Weisheit. Und ich muss es am besten wissen. Denn jener besagte dümmliche Freund war ich selbst. Ich stellte schnell fest, dass gut im Dummsein sein gelernt sein will und mein Verstand warnte mich ausdrücklich vor diesem Pfad. Mein Verstand sagte mir, ich solle auf der Hut sein, denn der Teufel tanze gerne im Narrenkleid. Ja, mein Verstand verstand es, Dinge zu verstehen. Der sprach gerne in Metaphern, der war ja auch richtig klug. Aber nicht klug genug, um zu verstehen, dass er so nicht mit mir sprechen konnte, wenn ich ihn verstehen sollte. Da ich keine Ahnung hatte, was mein Verstand mir sagen wollte, beschloss ich, auf mein Herz zu hören. Denn mein Herz sprach meine Sprache. Mein Herz sagte, ich mag Tiere. Tiere sind putzig und lustig. Meine Lieblingstiere sind Eule, Pony, Katze, Baum, Joghurt, Tankstelle. Denn Herzen können nicht gut denken. Herzen sind knuffige kleine Vollidioten. Sie sind muskulös und gut im Schlagen, aber durch und durch liebenswert. Deswegen möchte ich von dem Recht Gebrauch machen, mit dem Herzen zu denken und dumm zu sein. Ihr könnt mir ruhig glauben, mittlerweile kann ich das richtig gut. Ich habe das nämlich super lang studiert, weil ich voll oft sitzen geblieben bin. Und jetzt stellt euch nur mal vor, ihr könnt das auch. Lasst euch noch heute prüfen und zertifizieren mit einem Master in Dummheit. Ein Abschluss, bei dem man durchfallen muss, um zu bestehen. Und in dem Moment, in dem man besteht, fällt man durch, weil man durchfällt, wenn man besteht. Ich gebe zu. Klingt ein bisschen eigenartig. Aber nichts, worin ihr nicht aufblühen könnt, wenn ihr nicht aufhört, vernünftig zu denken. Ich meine, du brauchst doch keinen vernünftigen Grund, um glücklich zu sein. Du brauchst auch keinen vernünftigen Grund, um zu feiern. Feier doch einfach mal, weil Donnerstag ist. Ja? Donnerstag kann man viel öfter feiern als Weihnachten. Und wenn gerade Samstagabend ist, scheiß drauf, in deiner Welt ist heute Donnerstag. Happy Thursday to you. Alle zusammen. Happy Thursday. Ho, 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 fröhlichen Donnerstag, alle miteinander. Sei dumm, denk mit dem Herzen, durchbrich die Funktionierspirale. Mach die Dinge einfach mal komplett anders. Mach's wie ich, frag ein Zeuge Jehovas, ob er eine Minute Zeit für dich hat. Die rennt schreiend auf einen Hundebesitzer zu und sagt, keine Angst, ich will nur spielen. Ruf doch mal bei der Telekom an und frag, ob's okay ist, wenn du das Gespräch aufzeichnest. Mach deinem Chef unangebrachte Komplimente. Sag ihm, er ist viel zu hübsch, um so hart zu arbeiten. Er soll sich wegen der Quartalszahl nicht das süße Köpfchen zerbrechen. Wir finden schon eine Lösung für das kleine Mäuschen. Bestell eine Pizza irgendwo hin, wo sich jemand tierisch drüber freut. Zum Beispiel in eine schlechte Pizzeria. Setz dich nackt in einen Fahrstuhl, warte, bis die Tür aufgeht und ruf völlig entrüstet, besetzt! Geh mal wieder raus in die Natur. Geh raus in die Natur und scheiß einem Maulwurf auf den Kopf. Auch wenn es schwierig ist. Tagelang mit heruntergelassenen Hose auf dem Feld. Glaub mir, es lohnt sich. Nix auf der Welt ist niedlicher als ein Maulwurf im Häufchen auf dem Kopf. Und die aller wichtigste Regel. Wenn dir jemand im Zug den Sitzplatz anbietet, frag unbedingt nach der Handynummer. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Political Correctness, das ist einfach, es ist so mühsam geworden. Es ist wirklich, also alle sind so empfindlich geworden, alle haben ihre Befindlichkeiten. Es ist so, man muss so jedes Wort, das man sagt, muss man immer auf die Goldwaage legen. Ja, heutzutage wirst du ja ruckzuck in die rechte Ecke gestellt, nur weil du was Rassistisches sagst. Also sagt man wiederum was gegen Rassismus, kann es sein, dass man erschossen wird? Also da muss man irgendwie die Balance für sich finden. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Also ich habe nichts gegen Deutsche. Solange es nicht so viele auf einem Haufen sind. Aber es gibt halt auch Stadtteile mittlerweile, da siehst du nur noch Deutsche auf der Straße. Ja, neulich ist eine deutsche Familie einen Stock unter uns eingezogen und seitdem riecht es im Treppenhaus ständig nach Sauerkraut. Ja, ich meine, ab und zu wäre es ja okay. Ich gehe ja auch gern mal zum Deutschen um die Ecke. Ja, da geht doch nichts über einen saftigen Mettigel und dazu ein frisches Bananenweizen. Keine Frage, kochen können die. Ja, die meisten sind ja auch anständige Leute. Ja, die bauen prima Autos, räumen den Schnee vor ihrer Wohnung weg und können wirklich toll auf 1 und 3 klatschen. Gut, mein Kind würde ich jetzt nicht unbedingt auf eine Schule schicken, auf die nur Deutsche gehen. Da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. Ja, da hängen die Kinder schnell mal mit den falschen Freunden ab und ruckzuck nehmen sie sich schlechte Vorbilder wie Uli Hoeneß, Jan Ulrich oder Martin Winterkorn. Vor solchen Subjekten will ich mein Kind beschützen. Ja, aber es soll jetzt nicht heißen, dass alle Deutschen kriminell und asozial sind. Ja, manche sind auch super Fußballer. Ja, viele haben sogar in der Nationalmannschaft ganz hervorragende Arbeit geleistet. Gut, aber andererseits eine Nationalmannschaft hin oder her, wenn wir ehrlich sind, also niemand will so einen Lothar Matthäus unbedingt als Nachbarn haben. Gut, aber wie gesagt, ne, also wirklich, also mit den meisten Deutschen komme ich super aus, wirklich. Ne, ich habe sogar ein paar Sachsen in meinem Freundeskreis. Ja, in aller Regel sind das höchst anständige Menschen. Viele gehen sogar arbeiten. Ja, die sind relativ integrationsbereit. Viel schwieriger finde ich die Bayern. Ja, es gibt bayerische Clans, die leben seit Generationen in unserem Land, aber weigern sich vehement, unsere Sprache zu lernen. Und dann zwingen sie ihre Frauen immer diese furchtbaren Dirndl zu tragen. Der 8-jährige Mädchen im Dirndl, kann mir doch keiner erzählen, dass die das freiwillig machen. Sie schwärmen hier überall rum und meinen, sie müssten jetzt hier ihre Volksfeste feiern. In Hamburg wird mittlerweile Oktoberfest gefeiert. Ja, ich bin ja echt tolerant und so, aber das ist nicht mehr mein Hamburg. Und von Berlin will ich gar nicht erst anfangen. Berlin ist dermaßen überfremdet, der Muezzin ruft schon zur Kehrwoche. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht diese Volkstümelei Sorgen. Ja, mittlerweile spiele ich schon mit dem Gedanken aus Protest, einfach mal SPD zu wählen. Ja, nur um den großen Parteien da oben mal so richtig eins auszuwischen. Ja, was ist denn aus den alten Werten geworden, frage ich mich. Vor der Nationalisierung des Abendlandes. Wisst ihr, worauf ich immer noch stolz bin? Ich bin immer noch stolz darauf, nicht stolz auf irgendein Land zu sein. Das ist mal ein deutsches Selbstverständnis. Ne? Ja. Na, seht ihr mal, wie gut ich mich integrieren konnte. Nämlich gar nicht. Ich war schon immer Teil des Ganzen hier. Auf diesem A steht Made in Germany. Je suis Deutschland. Almania Akbar. Und ganz Spuren von Oliven und Anis enthalten. Ja, dieses Land gehört nämlich uns allen, dem zugewanderten Zeitarbeiter, der alleinerziehenden Studentin, dem körperbehinderten Pfadfinder, der transsexuellen Kneipenschlägerin und ja, auch dem alten weißen Mann aus Landshut und Chemnitz. Auch der darf bleiben und seine Meinung frei äußern. Und es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Und da muss man für gewisse Werte einstehen. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann dieses Land jederzeit verlassen. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Achso, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Ich finde, unser Pfandsystem ist eine ganz tolle Sache. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, kommen wir jetzt mal zu guten Nachrichten. Ich habe endlich gute Nachrichten. Und zwar ist es folgendes. Ich hatte neulich Sex. Ja, oder? Ja, und ich will jetzt nicht prahlen oder so. Aber da war eine Frau dabei. Und ich will jetzt echt nicht prahlen, aber ich hab alles richtig gemacht. So, also so die komplette Strecke fehlerfrei. Ne? Also, ja, also hat sie selber gesagt. Ja, als es vorbei war, meinte sie, hey, war nicht deine Schuld? Alles richtig gemacht. Aber nee, also war tatsächlich nicht meine Schuld. Ne? Ich meine, also es hat ganz, ganz wundervoll angefangen. Wir haben uns ordnungsgemäß entkleidet. Wir haben auf Sicherheit geachtet, ist ja heutzutage sehr wichtig. Also ich habe sie in die stabile Seitenlage gebracht, habe ihr die neue Datenschutzverordnung vorgelesen Ja, Safety first. Aber dann wird es schwieriger, dann wird es schwierig, weil also bei mir ist es halt immer so, immer wenn ich Sex habe, spaltet sich mein Verstand in so zwei Bewusstseinsebenen, so also wie bei Sigmund Freud eigentlich, ne? So ein primitives Es und so ein kultiviertes, zivilisiertes Über-Ich. Ne? Und mein Es findet Sex natürlich fantastisch. Ne? Aber mein Über-Ich langweilt sich dann irgendwann nach einer Zeit. Ne? Weil, ist ja klar, also Sex ist ja nichts für den Verstand, für die Ratio, ist ja was für die Sinne. Ne? Also Sex erzählt ja eigentlich keine gute Geschichte. Das ist ja kein Fantasy-Roman oder sowas. Es ist nicht so, dass man da im Bett sitzt und dann sagt sie plötzlich, die Prophezeiung erfüllt sich. Der Koitus steht bevor. Und dann fliegt so eine Eule durchs Fenster und bringt Duftkerzen und Kabelbinder. Ein Zauberer erscheint in der Tür, der Koitus. Ein Brückentroll schlüpft unterm Bett hervor. Drei Rätsel müsst ihr lösen. Erstens. Darf ich mitmachen? Zweitens. Wirklich nicht. Drittens. Liegt's an mir? Nee, so funktioniert Sex nicht. Ne? Also, wie gesagt, Sex erzählt eigentlich keine spannende Geschichte. Man muss einfach Kopf ausmachen. Ne? Aber je länger so ein Akt dauert, desto lauter wird das Über-Ich in meinem Kopf. So, oh, seht ihr beiden albern aus. Oh Mann. Oh, wär's seltsam, wenn ich jetzt ein T-Shirt anziehe. Und so ging es mir neulich eben auch und sie hat gespürt, dass ich irgendwie mit dem Kopf woanders bin, dass ich mich nicht loslassen kann und sie wollte so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen lockern mit ein bisschen erotischem Bettgeflüster, ne, so Dirty Talk und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich sehr, sehr schwer mit Dirty Talk, also ich spreche eigentlich nicht dabei, also wenn, dann werde ich ironisch, dann sage ich sowas wie Boing oder Mac, keine Ahnung, also ich bin sehr schlecht darin. Aber sie war unglücklicherweise noch schlechter im Dirty Talk. Sie hat nämlich Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, sag mir, was du mit mir machen willst. Vorbei. Ne? Also wirklich, also ich finde Dirty Talk schon, aber Dirty Talk auf Schwäbisch. Und es ist nicht mein subjektives Empfinden. Also es ist wirklich, es ist ein Naturgesetz. Ne? Also Dirty Talk auf Schwäbisch kann gar nicht funktionieren und ich kann es auch beweisen. Ne? Also ich erzähle hier nicht irgendeinen Schmarrn. Ich habe eine kleine wissenschaftliche Versuchsanordnung mitgebracht, um wirklich fundiert zu beweisen, dass Dirty Talk auf Schwäbisch nicht möglich ist. Ich habe einen pikanten Primärtext herangezogen, den allseits beliebten Literaturklassiker 50 Shades of Grey. Und ich habe diesen Primärtext nicht doll verändert. Also ich habe, also die Erzählerstimme ist komplett unverändert. Alles, was ich manipuliert habe, ist die Figur Christian Grey. Also ich habe alles, was Christian Grey sagt, ins Schwäbische übersetzt. Deswegen heißt die Figur in meiner Version der Geschichte auch nicht Christian Grey, sondern Christoph Grau. Er ist der Chef von dem wichtigen Daimler-Zulieferer. Und ja, ich sag mal so, also das Ergebnis des Versuchs ist erschreckend. Komm her, Spätzle. Das waren nur drei Worte. Ja, also, ihr seht jetzt schon, in welche Richtung das jetzt gleich geht. Das wird nicht sexy, ich verspreche es euch. Haucht er und berührt mit dem Daumen leicht meine Unterlippe. Er verschwindet kurz in seinem begehbaren Schrank und kehrt mit einer silbergrauen Krawatte zurück. Die war nundux setzt, weil sie hinterher ein bisschen falsch phonetisch. Aber sonst ist die tipptopp. Jetzt machen wir damit Hände vorne fest und dann basteln wir Kindle zusammen. Ich tue, was er mir sagt. Er bindet mir die Handgelenke mit der Krawatte zusammen und verknotet sie fest. Er drückt mich aufs Bett und flüstert, Frau Stahl, Sie sind mir schon ein Lausmädel, das ist mir gleich aufgefallen. Dann hebt er meine Hände über den Kopf. Lass dein Batschhändler jetzt oben, gell? Sein Blick droht mich zu durchbohren, mir verschlägt es den Atem. Könntest mir ruhig auch gucken, wann ich mit dir schwätze. Ich werde meine Hände nicht bewegen, verspreche ich atemlos. Braves Mädle, murmelt er und leckt träge seine Lippen. Mit sanfter Stimme verkündet er, wenn sie kurz stillhalte, schlotze ich sie jetzt überlapp, Frau Stahl. Seine Lippen gleiten an mir hinunter, küssen, saugen und beißen bis zu der kleinen Kuhle am unteren Ende. Plötzlich ist mein Körper hellwach. Mein erhitztes Blut sammelt sich in meinem Unterleib zwischen meinen Beinen. Ich stöhne. Ich möchte ihn berühren. Trotz der Fessel gelingt es mir, seine Haare zu fühlen. Er hört auf, mich zu küssen, sieht mich finster an, schüttelt den Kopf und gibt ein missbilligendes Geräusch von sich. Herrschaftszeit, stillhalten, hab ich gesagt! Dann greift er nach meinen Händen und schiebt sie wieder über meinen Kopf. Also, wenn du nochmal zuckst, müssen wir gerade von vorne anfangen. Erneut küsst er meinen Hals wie zuvor. Seine Hände gleiten über meine Brüste, als er mit den Lippen die Kohle unter meinem Hals erreicht. Er lässt die Nasenspitze darum kreisen, bewegt sich gemächlich mit dem Mund nach unten, folgt dem Weg, den seine Hände genommen haben, über mein Brustbein zu meinen Brüsten. Er hält inne, wartet, bis ich den Kopf hebe, um ihn anzusehen. Und jetzt, Frau Stahl, mäh ich dir's Brunne Wiesle. Aber vorher, mach mal vorhin zu uns Licht aus, gell? Vielen Dank. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ja, hab so eine deutsche Maske aufgesetzt, typisch deutsche Dinge getan, Steuern gezahlt, hab Dinge gesagt wie, die Fußgängerzone ist kein Radweg, hab Formulare ausgefüllt, oh, das ist für mich Balsam für die Seele, Formulare ausfüllen, das ist für mich wie Kreuzworträtsel lösen. Ja, so. Oh, IBAN mit 22 Stellen, ja. Ja, doch, DE56666500001850536737. Zack, IBAN. Wer von euch kann die IBAN auswendig? Hand hoch. Guck. Ich wusste, ich bin deutscher als ihr. Deutscher als ihr alle. So, bin so eine richtige Kartoffel geworden, aber. Aber irgendwie bleibe ich für die Leute immer der lustige Grieche. Und das hat mich zum Grübeln gebracht. Also ist 2020 immer noch die Ethnie so ausschlaggebend für die eigene Identität? Und wenn ja, so, also wer bin ich und wie muss ich mich verhalten, um meiner Rolle gerecht zu werden? Über die da oben schimpfen und den Ämtern widersprechen? Den Mocker in der Linken und den Wettschein in der Rechten? Muss ich Kette rauchen und mich nur von Fleisch ernähren, kalten Instant-Kaffee saufen, süße Rotweingläser leeren? Muss ich Schwarzarbeiter sein, gut betucht und braun gebräunt, denn was nicht versteuert wird, kostet fast da gar nichts, Freund. Also weg mit den Belegen, denn die klugen Burschen wissen, wer den Fiskus überlistet hat, mehr Kleingeld unterm Kissen. Komm ins Strandhaus, streck die Hand aus, fühl dich herzlich eingeladen, mit Elan das Gipfelkreuz auf unseren Schuldenberg zu schlagen. Schau die Aussicht, so man draufblickt, mag man kaum den Augen glauben, wie behende unsere Werte im Zack-Zack-Kurs verlaufen. Links im Herzen, rechts im Geiste, spring ins Meinungskarussell und wir tanzen weite Kreise, weil uns Weigerung gefällt. Komm in unsere Mitte, Bruder, uns verbindet Blut und Stolz und für meine guten Freunde gibt es immer Uso 12. Bam, Alter. Dankeschön. Kommt gut nach Hause, passt auf euch blauf, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss. Na gut, ich komme nochmal raus. Na gut, na gut, na gut. Ihr habt mich überredet. Ne? Also, na gut. Ich hab, ja. Es ist jetzt dieser alberne Brauch, dass man dann eigentlich hinterm Vorhang wartet. Ne? Wie lange klatschen die Leute noch? Muss ich nochmal raus? Ich bin dann sofort raus, weil ich gemerkt habe, ihr seid leiser geworden mit dem Klatschen. Scheiße, ich muss jetzt sofort. Ja, okay. Ich mache ich noch ganz kurz was. Und zwar will ich diese Gelegenheit, diese wunderbare Gelegenheit nutzen, um euch ein neues literarisches Genre vorzustellen, das ich selbst erfunden habe. Es handelt sich dabei um die sogenannte Vokaltragödie. Oh, das ist ein Vokal. Das ist sehr gut. Ja. Es ist quasi eine Weiterentwicklung des Vokalgedichts. Ne, Vokalgedichte kennt ihr vielleicht. Es sind Gedichte, in denen nur ein einziger Vokal vorkommt. Das vermutlich berühmteste Vokalgedicht in deutscher Sprache stammt von Ernst Jandl und trägt den Titel Ottos Mops. Ne, also kommt nur der Vokal O vor. Ganz großartige Kollegen von mir haben auch Vokalgedichte geschrieben. Sebastian 23 hat ein Vokalgedicht über Iris geschrieben. Kommt nur der Vokal I drin vor. Elias Hirschel aus Österreich hat ein Vokalgedicht über Anna geschrieben. Ich verrate jetzt mal nicht, welcher Vokal drin vorkommt. Hört es euch an. Und ich habe das Vokalgedicht, wie gesagt, weiterentwickelt und auf die nächste evolutionäre Stufe gebracht, indem ich alle 5 Vokale der deutschen Sprache in dieses Gedicht integriert habe. Ich weiß, ja. Ich habe sogar noch einen draufgesetzt. Ne? Also da sind nicht nur alle Vokale drin, da sind auch alle Diphthonge drin. Also ei, oi, au, also da wächst sprachlich zusammen, was zusammengehört. Das Werk trägt den Titel Die Vokaltragödie von Anna, Elke, Iris, Otto und Ulf. Die Japaner sagen, nee. Na, anders. Die Chinesen sagen, was übersetzt so viel bedeutet, wie der Edle bewegt den Mund, nicht die Hände. Sinngemäß soll man also einen Streit immer mit Worten und niemals mit den Fäusten führen. Eine Empfehlung, der so trivial sie auf den ersten Blick auch scheinen mag, auch in einer vermeintlich hochzivilisierten Gesellschaft wie der unseren, doch viel seltener Folge geleistet wird, als man zu glauben vermag. So hätte man auch im folgend geschilderten Konflikt nie auf solch entsetzliche Art und Weise die Hände bewegen müssen, hätte man nur richtig und rechtzeitig den Mund bewegt. Denn obwohl sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines großen und bedeutenden Gipfeltreffens dieselbe Sprache sprachen, redeten sie zugleich in völlig verfremdeten Zungen. Aber seht selbst. Am Anfang, sprach Anna langsam, stand das Land wahrhaft glanzhaft, ja fast apart da. Was danach kam, war Abfuck. Das Jahr danach war allsamt Kaka. Anna las am Quartalszahl-Almanach-Anhang nach. Da, sprach Anna, Talfahrt am Absatzmarkt, was ganz klar daran lag, dass man gar halb gar am Standardmaßstab lang schwamm. Na, dass man da falsch lag, war ja ahnbar. Nee, entgegnete Elke erregt, der Sprech der ehrenwerten Gelehrten entbehrt jedweder Belege. Ekel, ekelerregend, welch verheerende Beschwerden den Experten beschert werden. Welcher Feldtest belegt den eben verlesenes Gerede? Den verehrten Herren geht es schlecht, den fettschleckenden Chefs fehlt Geld, welch verqueres Gezeter, es regnete Geld, verwertete der Geldgeber den bescherten Segen. Nee, 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 wer leeres Gerede entsendet, der erntet entsprechend eine gepflegte Schelle. Die tickt nicht richtig, spie Iris giftig. Bitch, fick dich. Iris ist nicht wirklich intrinsisch drin im Teambuilding. Sie wies die Philistin ziemlich fies in die Knie. Hier wird intrigiert, schrie Iris. Ich bin pikiert. Ich spiele das Spiel nicht mit. Wir sind infiltriert. Die Hippies hier sind nicht richtig im Hirn. Links infiziert sind die. Richtig schlimm, links infiziert. Die gitti, gitti, git. Och, trotzt Otto monoton. Stopp doch solch Monolog. Ottos Motto, wo so doll Zoff droht, rollt Otto dob. Schon hob Otto sorglos Ottos Bonkopf hoch. Du Hund, brummt Ulf wutdurchfurig. Unfug, Schund, Lug und Trug, durch und durch dumm und stur. Ulf flucht rum. Ulf durchfuhr Unmut. Mach mal langsam, mahnt Anna. Anna hat das Drama langsam satt. Anklang an Annas Rat war rar. Ich piss dir ins Hirn, schrie Iris. Otto zog Stoff. Otto flog wortlos fort. Du Schuft, ruft Ulf, suchst du Tumult? Ulf spuckt rum. Dies Meeting ist irrsinnig, gilft Iris. Ich schicke die Hillbillys hier in die Klinik. Anna tat das als Blabla ab. Papalapap, Madame, sagt Anna, mach mal halblang wahr Anstand. Iris liegt die Kritik nicht richtig. Iris biss sie. Da sagt Anna, ah. Seht, entgegnet Elke erregt. Der geknechtete Mensch sprengt den Knebel des Gesetzgebers. Es lebe der Weg der Gerechten. Iris stieß sie, bis sie hinfiel. Wow, tont Otto. Come on, ho. YOLO. Go slow. Smoke some homegrown grow. Iris kickt ihn. Iris kickt ihn schlimm. Iris Knie trifft ihn ziemlich fies im Glied. Otto glotzt doof. Ottos Kopf rot. Otto rotzt. Otto kotzt. Nun huscht Ulfs Fuß rum. Ulfs Kung-Fu-Move durchschlug Stuhl, Pult und Kuckucksuhr. Bis Iris ihn killt. Herrje, stellt Elke entsetzt fest. Wehret den Schlechten. Es entbehrt jeden rechten Denkens, wenn der Mensch den Menschen verletzt. So, und jetzt erreicht die Tragödie so langsam ihren Höhepunkt und der Konflikt breitet sich auf weitere Parteien aus. Achtung. Zeitgleich schneit kein Stein, schmeiß weit einen Zweitstreit rein. Deutschleut, freut euch, keucht Roy. Zeigt euch heut neu. Bei, ei, wei, wei, schreit Mike. Dein Steinzeit-Zeitgeist meint ein Scheiß. Mein Fleisch eint dein Scheinreich, kein Streichweit. Kein Schwein leigt dein Einheitsbrei. Geistreich sein heißt Freiheit schreien. Nein heißt nein, Feind bleibt Feind. Mike schneit, scheiß teit. Sau, schnaubt Klaus laut. Klaus haut Pauls Frau aufs Maul. Paul staunt. Au, 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 jault Pauls Frau. Auch Pauls Frau braust auf. Rauch taucht auf aus Pauls Fraus Haupt. Pauls Frau staucht Klaus Bauch blau. Auch Klaus staunt. Wow. Macht Halt, klagt da Anna, schlagt Alarm. Straftat nach Paragraph 8a. Ja, Amtsapparat kann Anna. Da traf Anna was hart am Arm. Annas Arm brach. Anna starb. Schreck, stellt Elke entsetzt fest. Es endet jetzt. Betet eh der fechtenden Menschen Seelen Eden betreten. Elke rennt weg. Elke rennt nebst des Schwefelkessels weg, welcher neben dem Tresen brennt. Der brennende Schwefelkessel sprengt Elke weg. Elke verendet zerfetzt neben dem Fensterbrett. Iris schießt. Iris schielt. Iris schießt schief. Iris trifft sich mittig in die Stirn. Iris Hirn spritzt ins Nichts. Bis sie stirbt. Doktor, Doktor, oh Gott, so komm doch. Ottos Kopf pocht noch. Schrotstoß, plopp, Kopfloch. Kopfloch rot. Otto tot. Ulf zuckt rum. Ulfs Blut suppt um Ulf und um Ulm und um Ulf rum. So, und jetzt kommen wir zum großen Finale der Tragödie mitsamt antikem Chor und allem drum und dran. Achtung. Du cum du pulu zu, juvus us dun du. Und drei Chinesen mit einem Kontrabass antworten. Ciao, si, dong, ko, bo, dong, shu. Vielen, vielen Dank.
Das waren, aufgezeichnet im Theater Klack in Wittenberg, Auszüge aus Ein ganz klares Jein, dem neuen Programm von Nektarios Vlachopoulos. Ein Name, der übrigens ebenfalls alle Vokale der deutschen Sprache enthält. Ob dieser Umstand ursächlich war für die gehörte Vokaltragödie, ist allerdings nicht überliefert.
Und was machst du so? Kabarett, antworte ich. Cool. Wo man den Text auf dem Bildschirm lesen und was singen kann?
Wenn Sie Lust auf Kabarett haben, bei dem man weder einen schwarzen Gürtel benötigt, noch ablesen und singen muss, und das ist bei Nektarios Vlachopoulos garantiert, hier die nächsten Termine für sein neues Programm. Am 21. August in Herten und am 26. sowie am 27. September in Horb am Neckar. Weitere Termine finden Sie auf der Homepage von Nektarios Vlachopoulos. Zum Schluss noch ein kleiner Vorgriff auf die sechste und letzte Sendung in der Querköpfe-Sommerreihe. Regina Kusch wird Ihnen nächsten Mittwoch das neue Programm namens Chaoshüter von Anna Mateur präsentieren. Eine Aufzeichnung aus der Bar Jeder Vernunft in Berlin. Hier schon mal ein Vorgeschmack darauf. An dieser Stelle verabschiedet sich Luigi Lauer. Die Redaktion hatte Daniela Mayer.
Kameraden, die Entfremdung ist auf dem Vormarsch. Wir müssen die letzten Instanzen der Ordnung verteidigen. Das Netz ist nicht sicher. NSA, die überprüfen alles. Wie aber, Kameraden, können wir da noch unerkannt kommunizieren? Wir müssen uns tarnen. Wir brauchen einen Code, um uns weiter gegen Entartung und Entfremdung zu formieren. Schlage Geheimsprache vor. Sehr gut, Kamerad. Aber wie soll das vonstatten gehen? Wir schreiben nicht Hitler. Wir sagen Hilter. Wir sagen nicht Kamerad, sondern Kramerbart. Wir schreiben nicht Fackelzug, sondern Zugefackt. Wir schreiben nicht Ehre, sondern Kerze. Das liegt nah, aber man fällt durchs Raster. Statt Tradition erhalt der Rasse schreiben wir Gravitation und Erkältung der Blassen. Hilter der Erkältung der Blassen steckt Gravitation, Kramerbadende. Fantastisch, weiter so. Statt Vaterland, Wadenbrand, statt Führer, Schreber, statt Wehrmacht, Wehrlacht, statt Feind, Kleid, statt Wotan, Alfonso, statt Odin, Muckefuck, statt Kot, Schlot, statt Kampf, Krampf, statt Kommunist, Kuckuckpist, statt Sieg, Schunzenpflug, statt Verteidigung Geschmeidigkeit, statt Angst Merzenbecher, statt Entartung Renate, Entfremdung Entenhemd, Dreirad Heimat, Heimat ist Dreirad, Bombenholocaust, Plomben-Wutapplaus, statt Volksertüchtigung und Rasse, Holzernüchterung und Tasse, und statt Bunker schreiben wir von nun an traditioneller Bohneneintopf mit Linsen, aber ohne Senf. Das muss das Kleid erstmal wütend machen, wenn wir das Entenhemd mit Huflattig bestücken. Keiner soll uns den Wadenbrand im Krampf Schrunzenflugen. Der Schrunzenflug ist uns sicher.
Schrunzenflug, 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 Schrunzenflug. Schrunzenflug.